Lieber Oliver, lieber Anna Tuschling, vielen Dank für die Einladung. War schon länger nicht mehr in Bochum und freue mich natürlich riesig, nicht zuletzt anderweitige bekannte Gesichter zu sehen. Also so wie Oliver kurz skizziert hat, dass wir eine gemeinsame Vergangenheit in Weimar hatten, habe ich die zum Beispiel mit Friedrich Balke auch und das in bester Erinnerung. Und versuche Ihnen, und das ist jetzt eher der Hintergrund, versuche Ihnen, sagen wir mal, als Fluchtpunkt zu spiegeln, wie ich mich mit dem Habermas-Text von 2021 auseinandergesetzt habe, vor dem Hintergrund, dass ich jetzt ganz frisch mitgekriegt habe, dass Friedrich Balke den Text in der Vorlesung hier in der Medienwissenschaft schon behandelt hat und dass einige Seminarteilnehmer eben bei Anna Tuschling das ebenfalls besprochen haben. Ich sage jetzt aber gezielt, dass das mein Fluchtpunkt ist, weil ich eher erstmal insgesamt an einigen Aspekten interessiert bin, wie man insgesamt verschiedene Modelle, aber auch die Empirie dessen, was Öffentlichkeit sein soll, wie man die beobachten kann, um eben verschiedene Spannungsverhältnisse auszumachen. Und es gäbe geradezu dann eine Analogie zum Gesellschaftsbegriff, der auf der einen Seite für mich jetzt nicht sonderlich schwer zu handhaben, geschweige denn zu operationalisieren ist, für andere aber sehr wohl, mit Blick auf empirische Referenzen. Wo, was, wie zeigt sich denn Gesellschaft? Und das wäre eine Analogie, dass Sie durchaus auch fragen könnten, wo und wie zeigt sich denn Öffentlichkeit? Zeigt sie sich als Sphäre, als Raum, als Arena? Und klar ist ja erstmal nur, dass sie vor allem begriffsgeschichtlich startet, ab der Mitte des 18. Jahrhunderts mit einer Kontrast- oder Abwehr- oder Dichotomiebewegung, vor allem gegen also geschlossene Räume wird der offene Raum gesetzt, dann gegen das Private wird die Öffentlichkeit gesetzt, vor allem also die freien Bürger in ihren Privaträumen in Differenz dann zu einem offenen und öffentlichen Raum, vor allem des Politischen. Und mit oder in Differenz zur Politik und zum Politischen ist dann die dritte Abwehrbewegung und Konnotation die des Geheimen und vor allem des politisch Geheimen. Ja, also der offene Raum, dann die Differenz zum geheimen Raum und also hinsichtlich dessen man den Öffentlichkeitsbegriff plötzlich mal stark macht. Und mich würde dann eher noch interessieren, und Sie sehen das jetzt hier auch dann an der Gliederung, erst die Funktionsbestimmungen der Öffentlichkeit und die geraten selbst in ein Spannungsverhältnis, weil es keine eindeutige Funktionsbeschreibung gibt. Und ich zusätzlich vor dem Hintergrund dessen, dass Habermas 61 den Öffentlichkeitsbegriff selbst als eine historische Kategorie einführt, natürlich dann auch interessiert bin, wie sich im historischen Verlauf und deswegen auch in der soziokulturellen Entwicklung und Veränderung der Öffentlichkeit oder die Sphäre der Öffentlichkeit selbst wiederum verändert. Und dann haben Sie es mit unterschiedlichen Funktionsbestimmungen zu tun. Wer die Funktionsangaben einigermaßen sagen wir, klar benennen kann, sollte durchaus auch einige Voraussetzungen selbst wiederum behandeln. Und das macht Habermas in seinem 2021er Überlegungen ja auch. Also an welche Voraussetzungen ist zum Beispiel das kommunikative, deliberative Raisonnement selbst wiederum gebunden? Dann ein paar Aspekte und Schwerpunktsetzungen zu diesem Text und des aktuellen Strukturwandels der politischen Öffentlichkeit und ganz am Ende dann nochmal 6, 7, 8 Punkte, wo ich schlechterdings einfach nur Dichotomien aufmache, um nochmal dann auch das also verschiedene Spannungsfelder aufzumachen, wie zum Beispiel Gesellschaft versus Staat. Also so beginnt auch Habermas, weil man davon auszugehen hat, dass die Gesellschaft der Raum der freien Bürger ist, der teilweise privat im Kontext des Oikos, aber dann auch mit Vertragsverbindungen für sich besteht. Und dann gibt es die Sphäre des Staates. Das ist eigentlich eher dann die Sphäre, die repressiv auf staatliche soziale Ordnung hin ausgerichtet ist. Und die Öffentlichkeit würde zwischen beiden vermitteln. Und dann haben Sie damit eben ein erstes historisches Spannungsfeld, auf das ich eingehen könnte oder auch eingehen werde. So, Teil 1, Funktionsbestimmungen von Öffentlichkeit. In verschiedenster Hinsicht. Erstens, weil ich Ihnen beibringe, dass es ohne Theorie nicht geht. Sie bekommen Theorieangebote, um etwas beschreibbar zu machen. Sie bekommen zweitens ein Begriffsangebot. Ohne Begriffe können Sie gar nichts sehen, aber je nach Wandel eines Begriffs sehen Sie etwas anders. Also das heißt auch, der Öffentlichkeitsbegriff nach Habermas führt Ihnen etwas anderes vor Augen und stellt es zur Diskussion als zum Beispiel eher ein Öffentlichkeitsbegriff oder genauer die öffentliche Meinung im systemtheoretischen Kontext, bei Marcinkowski und erst recht zum Beispiel bei Luhmann. Also von daher, das Einüben unterschiedlicher Sicht- und Argumentationsweisen mit Theorien und Begriffen wäre das eine. Und natürlich die eigenständige Diskussion, die vielleicht bei Habermas noch etwas naiv aussieht, die eigenständige Diskussion und Debatte, wie unterschiedliche Medientypen und Formate, inklusive Social-Media-Plattformen, selbst an der Öffentlichkeit mitwirken, beziehungsweise Öffentlichkeit, spätmoderne Öffentlichkeit, figurieren und konfigurieren. Reicht das so? Danke. Also, erster Abschnitt Funktionsbestimmungen von Öffentlichkeit und dieses funktionalistische Verständnis, vor allem soziologischer Theorien, für mich aber auch einer Mediensoziologie im Allgemeinen ist, viele werden das natürlich kennen, ist der Systemtheorie und eine entsprechende Methodik von Niklas Luhmann entlehnt. Und worum es mir dabei immer geht, ist, und Luhmann eben auch, nach Problemlösungsverhältnissen zu schauen und weniger im Voraus oder teleologisch ein Problem zu identifizieren, um dann auf entsprechende Lösungen hin zu fokussieren und zu kaprizieren, sondern genau andersrum. Sie nehmen etwas, eine Technologie, einen Apparatus, ein Medium, begreifen das als Lösung für ein spezifisches Problem oder mehrere Problemlagen und fragen, was das Ausgangsproblem gewesen sein könnte, respektive das Gegenwartsproblem, für das sich etwas als Lösung anbietet. Also die Fragen von der Lösung auf ein Problem können gleichermaßen im Sinne dann eines oder eines Äquivalenzfunktionalismus fragen, was für andere Probleme gibt es auch, für die sich dieses X als Lösung anbietet, als adäquate Reaktion. Und wenn Sie das wiederum gefunden haben und geradezu mit Äquivalenzen spielen auf der Problemseite, können Sie das auch wiederum reflexiv steigern auf der Lösungsseite und sagen, na, aber für dieses Problem gibt es doch dann vielleicht nicht nur das anfänglich fokussierte Objekt oder Medium X oder Y, sondern auch andere Alternativen. Ja, und so kommen Sie also zu einem Spiegelungsverhältnis von Problem-Lösungswechselwirkungen, die Sie jeweils auf der einen oder anderen Seite dann nochmal miteinander in ein reflexives Spiegelungs- bzw. eben Äquivalenzverhältnis setzen können. Also heißt ganz konkret, Sie nehmen und kennen den Buchdruck oder Sie nehmen und kennen irgendwelche Tablets oder Sie nehmen und kennen eine Brille und fragen, was könnte das Ausgangsproblem dafür gewesen sein, vor allem welches typischerweise kommunikative oder gesellschaftliche Problem, also aus einer soziologischen Perspektivierung, und können dann darauf kommen, also der Buchdruck löst zum Beispiel entsprechende Probleme der Fixierung von Wissen, aber nicht nur der Fixierung, der Archivierung von Wissen, sondern oftmals unterschätzt die Vergleichbarkeit von fixierten Wissensständen. Also Sie können plötzlich nämlich ein Gerichtsurteil gegen ein anderes legen und miteinander abgleichen und haben nicht nur die Archivfunktion oder dass überhaupt ein Urteil protokolliert und fixiert wurde. Und dann wären es aber schon drei Lösungsangebote, drei Problemgesichtspunkte für eine entsprechende Lösung. Buchdruck oder warum brauchen wir eben Fernsehapparate oder warum brauchen wir Computer? Also, weil zum Beispiel auch soziale Probleme der Abwesenheit durch Massenmedien gelöst werden. Wie wir jetzt hier einen Raumzeitausschnitt für die nächsten 90 Minuten teilen, sorgt zumindest dafür, dass wir also mehr oder minder gemeinsam über entsprechende Texte reflektieren und resonieren und diskutieren können, dass Sie eventuell, wenn Sie geneigt sind, ein bisschen an Informationen und Wissensideen meinerseits mitpartizipieren wollen, dass alle anderen aber, die weltweit jetzt geradezu nicht in Bochum sind, weil weltweit unendlich viele andere hochgradig interessante Situationen stattfinden, dass die davon ausgeschlossen sind. So, und wie bekommen Sie das kompensiert, sublimiert gelöst? Dieses soziale Problem der Abwesenheit oder auch oftmals ein kommunikatives, wenn vor dem Hintergrund der Unterstellung, es ist bisweilen wichtig, dass wir eben gemeinsam einen tagesaktuellen Informations- oder Wissensvorrat teilen, mit Blick auf Wirtschaftsinformationen, auf anderweitige politische Informationen, bisweilen auch auf Unterhaltungsinformationen, Klatsch und Tratsch, weil ich von Friedrich oder Oliver dann auch noch wissen muss, aber qua Anwesenheit, was wie in Bochum zum Beispiel passiert ist. So, und wie können Sie dieses Problem lösen, der sozialen Abwesenheit, indem Sie zum Beispiel Massenmedien einschalten oder das Ganze in dieser Hinsicht gestreamt wird? So, also, wenn dem so ist, dass technologische Errungenschaften auf kommunikative oder soziale Abwesenheit reagieren, dann wäre genau die Idee in diesem funktionalistischen Sinne, eben deswegen auch die Funktionsbestimmung der Öffentlichkeit, zu fragen, auf was die Sphäre der Öffentlichkeit, die sich ab der Mitte des 18. Jahrhunderts eben etabliert und durchsetzt, auf was sie eigentlich reagiert. Also wofür ist Öffentlichkeit eine Lösung? Was soll Öffentlichkeit bearbeiten? Was soll Öffentlichkeit beherrschbar machen? Und wenn Sie dann unterschiedliche Angebote verschiedener Disziplinen, eben zum Beispiel der Medienwissenschaften oder der Gesellschaftswissenschaften, natürlich auch der Geschichte, daraufhin befragen, dann bekommen Sie unterschiedliche Antworten geliefert und angeboten. Öffentlichkeit ist dann zum Beispiel eine konkrete Lösung und Reaktion. Das ist auch natürlich der erste Sensus, den Habermas 1961 entwickelt. Eine konkrete Lösung und Reaktion auf autoritäre oder totalitäre Herrschaftsverhältnisse. Öffentlichkeit korrigiert oder verhindert Arkanpolitik sowie fürstliche Autorität. Also sie agiert deswegen zum Beispiel auch gegen mehr oder minder Personen, die autark ihren eigenen politischen Willen durchsetzen. Auch einen Willen unter vollkommener Absehen der Einstellungen, der Wünsche und der Bedürfnisse von Untertanen und von Beherrschten. Deswegen ist es ab Mitte des 18. Jahrhunderts zum Beispiel konstitutiv, davon auszugehen, dass nicht mehr eine fürstliche Autorität Gesetze setzt und den eigenen Willen durchsetzt, sondern, wie man mit Habermas formulieren kann, Ratio, die Vernunft, et veritas, die Wahrheit, non auctoritas und nicht eben eine persönliche Autorität und Macht, Fazit legem, Macht, Gesetze. Ja, also nicht mehr die mehr oder minder eben die Willkür und die eigene Willenskraft des Fürsten setzt ein Gesetz durch, sondern Ratio et veritas. Anderes Angebot. Öffentlichkeit dient der Herrschaftskontrolle zum Beispiel gegenüber einer Ämterpatronage oder einer Versorgungspatronage oder selbst einer Herrschaftspatronage. Und sie leistet damit einen wesentlichen Schutz vor gesellschaftlicher Entdifferenzierung, dass also Rollen geradezu miteinander kombiniert werden, was sie nicht sollen. Und daraus resultierenden, wie Morlock schreibt, Entdifferenzierungspathologien. Das ist im Übrigen auch eine kritische Funktion, die sie mit Blick auf ein paar Tage oder Wochen zurückliegende tagesaktuelle Ereignisse an das Wirtschaftsministerium unter dem Vizekanzler Robert Habeck zurückbinden können. Warum? Weil es den Skandal um Patrick Greichen und seinen Trauzeugen Michael Schäfer gab, wo es genau um die Debatte ging, in welcher Art und Weise wir es hier mit einer Herrschaftspatronage zu tun haben. Also einige versuchen, persönliche Interessenlagen und private Hintergrundinteressen in die politische Praxis selbst mit einzubringen, dort zu verweben. Und genau das soll aber in einer politischen Ämtervergabe, im Übrigen eigentlich auch in anderen Ämterpositionen, ausgeschlossen sein, um nämlich genau dadurch zu verhindern, dass jemand eingestellt wird, der nur und vor allem exklusiv den Willen einer herrschenden Person und einer entsprechenden Amtsautorität folgt und diese Amtsautorität und ihre Befehle und Ansagen eben durchsetzt. Das heißt, man möchte verhindern, dass jemand einer persönlichen Autorität, sagen wir einem Dekan Fahle, folgt und nicht einer reinen Sachrationalität, was also die entsprechenden Verwaltungsvorschriften der Ruhr-Universität Bochum anbelangt, genauso wie im Übrigen auch ein Hochschulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen. Weitere Problembezüge. Die Öffentlichkeit vermittelt kollektive Bedürfnislagen oder auch Interessenlagen des Volkes oder einzelner sozialer Gruppen, durchaus natürlich auch minorer sozialer Gruppen, nach oben eben in Richtung Regierung und Machthaber, damit diese Bedürfnisse, Interessen dort auf Resonanz stoßen, einer entsprechenden politischen Verhandlung, Behandlung, Diskussion, Debatte unterzogen werden und im besten Falle mit einer Gesetzesvorlage bzw. adäquaten Gesetzgebung enden. Also jetzt in Richtung nach oben, umgekehrt gleichermaßen natürlich auch die Idee und Problembearbeitung der Sphäre der Öffentlichkeit, das nicht nur Bedürfnisse nach oben vermittelt, sondern Entscheidungen an der Basis gespiegelt und vor allem auch immer bewertet werden und dort dann mit Zustimmung oder Ablehnung versehen werden. Wir haben es mit einer Wechselwirkung zu tun, doppelten Spiegelung. Also die Öffentlichkeit, geradezu in die Mitte gesetzt, vermittelt eben bestimmte Interessen von sozialen Gruppierungen, auf das die an die Regierungsspitze weiter vermittelt werden, unter anderem, und das kann man dann diskutieren, mit Unterstützung entweder von Journalistinnen zum Beispiel oder Redakteurinnen, also auf allen Fällen Professionsrollenträgern, im weitesten Sinne eben aus dem Journalismus und der Massenmedien und auch anderweitige Massenmedien oder mediale Errungenschaften inklusive Social Media tragen dazu bei, also von unten nach oben zu vermitteln. Gleichermaßen aber eben auch von oben nach unten, weil sie selbst nicht in der Lage sind, zum Beispiel an bestimmten politischen Sitzungen teilzunehmen oder auch nicht teilnehmen sollen. Und auch in dieser Richtung würde eben die Profession des Journalismus vermitteln, in welcher Art und Weise welche Entscheidungen getroffen werden. Also, in jüngerer Zeit, die Süddeutsche Zeitung vom 27. 28. Mai rekonstruiert zumindest die unterschiedlichen Gespräche und Debatten unter den drei Regierungsparteien, in welcher Art und Weise eben aus dem Bundeswirtschaftsministerium die entsprechenden Vorlagen für das sogenannte eben Heizungsgesetz kam und in welcher Art und Weise dort einige Veränderungen vorgenommen werden müssen, teils auf der Basis dessen, was im Koalitionsvertrag steht, und Sie wissen es, teils jenseits dessen, was im Koalitionsvertrag steht. Woher wissen Sie das? Aus den Massenmedien selbst und entsprechender journalistischer und nachrichtentechnischer Berichterstattung, Tagesthemen, Heute-Journal und etlicher anderer mehr. Also, sodass man sagen kann, Tageszeitungen, vor allem überregionale Tageszeitungen, vor allem auch im Buch Nachrichten, versuchen, politische Entscheidungen zu reflektieren, aufzuarbeiten und eben an sie hinsichtlich einer bestimmten Interessengruppe zu vermitteln. Gleichermaßen geht es aber nicht nur darum, dass das mehr oder minder seriös um Hintergrundinformationen geht, sondern sie finden gleichermaßen dann auch Liaisons zum Beispiel der Bild-Zeitung mit einigen öffentlichkeitswirksamen Portalen, zusätzlich verbunden mit einem sehr, sehr merkwürdigen, ominösen Meinungsforschungsinstitut, INSA. Können Sie mal googeln. Also INSA ist so, gut. Also es gehört nicht zu Infratest und DIMAP und Allensbach. Und auf alle Fälle sehen Sie auf eine andere Stimmungs- oder Stimmungsmache, Atmosphäre und Berichterstattung über das gleiche Thema oder die Doppelung Heizungsgesetz und die Zuständigkeit und Adressierbarkeit von Robert Habeck, verbunden jetzt aber eben mit einer entsprechenden Stimmungsmache, die eigentlich anders funktioniert, sondern die Bild-Zeitung greift also bestimmte Atmosphären aus der mehr oder minder, teilweise minder interessierten Bevölkerung auf und gibt diese Atmosphäre dann eben nach oben weiter, um das Ganze münden zu lassen und bestimmte Minore erstmal noch, aber 50% wären dann alles andere als Minore, um bestimmte Interessengruppierungen auch zu vertreten und darauf hinzuwirken, und das Ganze floriert immer noch erfolgreich als Hashtag, Habeck Rücktritt, Robert Habeck muss weg und ähnliches andere mehr. Wenn man sich die Kommentarspalten ansieht, ich werde am Schluss darauf eingehen, dass Habermas unter anderem daran interessiert ist, dass man auch eine professionelle Autorenrolle beherrschen und einüben können muss. Sie werden das selber kennen und die Empirie ist Ihnen wahrscheinlich noch viel geläufiger und breiter zugänglich als mir, was zumindest aber orthografische, grammatikalische, semantische und ästhetische Zumutungen in diesen Kommentaren zu finden ist, ist schwierig. Also man kann nur sagen, bei allem Idealismus, so Unrecht hat er nicht, das muss eingeübt werden, so eine Autorenkompetenz. Interessant ist dann unter anderem die Forderung zum Beispiel, also Habeck muss weg und dann keinen einzigen Cent soll der bekommen, keine Pension und jetzt also ein Lebenland. Da meint wohl jemand lebenslang nicht, aber auch interessant, keine Pension im Lebenland. Na gut, dann schickt den Habeck ins Lebenland. Oder ehrlich, dieser Stümper gehört mit Fußtritten aus dem Amt gejagt. Der soll freiwillig gehen, das ganze Volk wählt sowieso AfD bei der ganzen Inzuchtregierung. Und so weiter und so weiter. Gut, aber Sie können erstmal funktional feststellen, hier erfüllen auch Social Media Plattformen ihren Auftrag und spiegeln etwas Atmosphärisches oder auch eben Einstellungen, öffentliche Meinungen aus dem Volk eben nach oben. Ein anderes wunderbares einschlägiges Magazin, kompakt ebenfalls einschlägig, fröhlich am rechten Rand agierend, steckt dann Habeck eben in den Knast gleich und versucht in dieser Hinsicht Stimmung zu machen und gleichermaßen auch seinen Rücktritt vehement mit einzufordern. Und wir sehen nochmal auf eine andere Art und Weise dann auch von der Bild-Zeitung selbst den Zwischenruf zum Heizhammer, das eine eigene Semantik, die Bild-Zeitung dann inauguriert hat und auch fröhlich weitertreibt. Und sie agiert vor allem, also agiert für den Datenschutz und hält vor allem den Grünen vor, dass sie mit dem sogenannten Heizgesetz und dem Privatraum des Heizungskellers, das muss man sich vorstellen, also eine interessante Konstellation von Privat und Raum. Sie würden den Privatraum des Heizungskellers betreten und damit die Privatsphäre aller freien und braven Bürgerinnen und Bürger verletzen. Und das ist geradezu das Unding. Also das Heizungsgesetz ist von Anfang an ein maßloser Eingriff in die Privatsphäre. Gut, so, also soweit ein kurzer empirischer Blick auf die Anfrage, in welcher Art und Weise Social Media und Massenmedien diese Doppelrichtung im Sinne der öffentlichen Meinung und auch der Öffentlichkeit selbst mit bedienen. Was leistet die Öffentlichkeit noch? In wieder anderer Hinsicht trägt sie natürlich auch, wie atmosphärisch aufgeladen auch immer, auch zur Meinungs- und Willensbildung bei, im Rahmen politischer Debatten, natürlich für eine aktive politische Partizipation und natürlich auch für politische Wahlentscheidungen. Eine teils regulative, ziemlich idealistische Idee bestünde darin, dass es zu einer zunehmenden Kompatibilität kommen möge, und zwar zu einer Kompatibilität von erhobenen Einstellungen in der Öffentlichkeit und den damit verbundenen oder daraus resultierenden oder schon vorgenommenen politischen Entscheidungen. Als idealistische Idee. Wie schön wäre es, wenn die politisch getroffene Entscheidung tatsächlich eben mit kompatibel wäre mit den Einstellungen der öffentlichen Meinung? Oder erst recht, und das ist der noch größere Traum, wie schön wäre es, wenn das geradezu kongruieren würde? Herrscher. Fantasien par excellence, Regierungs- und Machtfantasien natürlich gleichermaßen. Das bleibt allerdings natürlich deswegen hochgradig unwahrscheinlich, weil wir es nicht nur auf Seiten der Macht, natürlich auch dort mit divergierenden Interessenlagen zu tun haben, sondern gleichermaßen auf Seiten der Bevölkerung ebenfalls unterschiedliche Interesseneinstellungen und stark divergierende Bedürfnislagen vorfinden. Aber vermittelt werden können sie allemal. Eine wieder andere weitere Sphäre oder Funktionsbestimmung der Öffentlichkeit, die nun interessanterweise dem exklusiven Bereich der Politik und dem Politischen entzogen wäre. Also Habermas begreift Öffentlichkeit und ich eigentlich auch als dezidiert historische und vor allem politische Kategorie. Dezidiert politische Kategorie. Und es gibt einen anderen Vorschlag, unter anderem von Niklas Luhmann und Dirk Becker, sie dieser strengen und strikten Politisierung zu entziehen und Öffentlichkeit eher in dem Sinne zu begreifen, dass sie eine Spiegelungsfunktion bedient und übernimmt, und zwar eine Spiegelungsfunktion für so gut wie alle gesellschaftlichen Verhältnisse und gesellschaftlichen Einstellungen. Und in dieser Art und Weise wäre Öffentlichkeit dafür zuständig, Zweitversionen gesellschaftlicher Beobachtung anzufertigen, wie es vor allem bei Dirk Becker dann heißt. Das meint, die Öffentlichkeit kann im Prinzip jedes soziale System, ihre Strukturen und entsprechende Ereignisse beobachten zum Thema und dann zum Thema machen, wie dort beobachtet und was von wem entschieden wird. Und das ist jetzt nicht nur eine Beobachtung zweiter Ordnung, sondern es ist eine Bewertung der Beobachtung zweiter Ordnung, die mir dann wichtig wäre, weil es dann eben aus der Beobachtung zweiter Ordnung eine Bewertung im Sinne eines dafür oder dagegen gibt. Und das ist dann doch wieder eine heimliche oder latente Politisierung, wenn man wissen kann, also all das, was die Macht oder eben Regierung, die Regierung entscheidet, wird grundsätzlich mit eben dieser latenten Dichotomie dafür oder dagegen versehen. Das kann man aber noch weiter spiegeln. Heißt jetzt aber in dem Sinne, mit Blick auf die Zweitversionen, die Öffentlichkeit informiert, bisweilen auch diskreditiert, damit immer sich selbst und ihre gesellschaftliche Umwelt zugleich. In der gesellschaftlichen Umwelt führt die Konfrontation mit den entsprechenden öffentlichen Meinungen und Urteilen zur Selbstspiegelung und Selbstspiegelungserfahrung des jeweiligen Systems im Modus der Fremdbeschreibung. Und das kann dann eben nach innen genommen werden und zum Beispiel als Anlass für Handlungs- oder Strukturveränderungen genommen werden. Kann es, muss es aber nicht. Man kann es immer auch als externes Ereignis qualifizieren, vor allem dann disqualifizieren und an die Öffentlichkeit geradezu wieder entspannt readressieren. Vor diesem Hintergrund und diesem Parforce durch einige Funktionsbestimmungen von A bis F ist also klar im Habermaschen Sinne, man kann Öffentlichkeit immer wieder daraufhin beobachten, ab wann setzt sich denn die eine Funktion durch, ab wann dominiert sie und wann wird sie von welchen anderen Funktionen ersetzt, kompensiert, substituiert oder rangieren alle tatsächlich in einem mehr oder minder gleichberechtigten Nebeneinander, sodass man es dann immer mit einer fortlaufenden Reintegration und Reaktualisierung unter Einschluss des Neuen jeweils zu tun hätte. Und das wäre mir geradezu die liebste Theoriefigur. Nicht eine Funktion ersetzt eine andere, sondern die kommen mit dazu. Aber die interessante Frage ist dann, wie es zu einem fortlaufenden Rearrangement der Sphäre der Öffentlichkeit unter Einschluss aller weiteren Funktionen jeweils kommt. Und die idealistische und regulative Idee wäre aber, Öffentlichkeit kann all das mit bedienen. Was man trotzdem fragen kann, ist, welche Funktions- oder Lösungsmechanismen gibt's noch nicht, die auch wünschenswert wären oder gleichermaßen nicht mehr. Ich glaube aber, und deswegen insistiere ich so auf diese Funktionsfrage und diesen Äquivalenzfunktionalismus, dass man es eben genau nur deswegen so beobachten und befragen kann, vor dem Hintergrund, dass sie eine ganz klare Problemreferenz eben haben und nicht nur irgendwie eine Beobachtung eines Objekts oder Themas X, sondern eben die problemorientierte Funktionsangabe oder entsprechende Referenz. Und wenn man das dann so macht, kann man auch fragen, also welche alternativen Institutionen könnten denn zum Beispiel an die Stelle der Öffentlichkeit treten? Oder wie kann ich dann auch im Umkehrschluss feststellen, wann und wo Dysfunktionalitäten einsetzen oder wann und wo erste Erosionen beobachtbar werden? Und dann wird es zu einer empirisch-methodischen Angelegenheit, ganz konkret zu erheben, wann zum Beispiel was an einer Herrschaftskontrolle dysfunktional würde, wann Vetternwirtschaft sich wann wo wie durchsetzt und ob das eben bestraft und sanktioniert wird oder auch nicht. Oder das kann ich auch beobachten mit Blick darauf, werden tatsächlich auch minore Einstellungen und Interessen mit berücksichtigt oder fallen die im Diskurs und in der Deliberation der Öffentlichkeit selbst wieder weg und es setzen sich nur mehr oder minder dominante Perspektiven durch. Zumindest ist aber auch mit dieser Problemangabe meines Erachtens die Konsequenz von Habermas eben entscheidend, Öffentlichkeit als eine durch und durch politische Kategorie zu begreifen. Und das macht auf alle Fälle mal einen theoretischen und begrifflichen Unterschied zu anderen Auffassungen zur Öffentlichkeit. Kleine Reminiszenz nochmal hier an den Text, weil ich hörte also, viele von Ihnen sind mit einigen Sachen nicht einverstanden. Ich rekonstruiere erstmal nur problemorientiert. Ein Punkt wäre es aber zumindest, wenn ich unter anderem daran interessiert wäre, diese theoretischen Überlegungen auch ganz klar an empirische Ereignisse rückzubinden, dass man eben fragen kann, wo lässt sich denn eben empirisch feststellen, dass hier atmosphärisch vollkommen was aus dem Ruder läuft, von mir aus jetzt mit dem Heizungsgesetz und Habeck. Und dann sucht man nach Vergleichen. Wann gab es das auch oder wann wie genau nicht und wie wird darauf reagiert? Oder was ist zum Beispiel dann auch mit anderen Gesetzgebungs- oder Verordnungsmöglichkeiten innerhalb des Journalisten selbst? Und interessant ist, dass Habermas, Seite 494, für die den Text haben, eine zentrale Frage mit aufruft, die dann nämlich lautet, für mich lautet die zentrale Frage, so haben wir es, ob die sozialen Medien die Art und Weise, wie ihre Nutzer die politische Öffentlichkeit wahrnehmen, verändern. Das ist für Soziologen immer so eine schwierige Sache, für Medienwissenschaftler im Übrigen aber auch. Also sie können mal mindestens zum Beispiel eine Rezeptionsästhetik, eine Produktionsästhetik und eine Objektästhetik analytisch trennen. Und das können Sie in vielen Fällen mit sozialen Phänomenbereichen ebenfalls. Was sind denn zum Beispiel entsprechende Strukturbedingungen, Produktionsverhältnisse? Wie wird damit umgegangen? Wie wirkt das? Und mit welchem Phänomenbereich, Objektästhetik zum Beispiel, haben wir es zu tun? Sehr, sehr viele meiner Kolleginnen, aber auch sehr, sehr viele bei uns auch im studentischen Bereich haben einen starken Sensus und ein unwahrscheinlich starkes Interesse, immer auf die Wirkung und auf die Veränderung einzugehen. Und Habermas genauso. Wie verändert denn Social Media jetzt die Umgangsweise und das Auftreten in der Öffentlichkeit? Und ich würde davon ausgehen, also kluger Kopf wie Habermas kann diese Frage nicht stellen. Wie wollen Sie es denn eruieren? Wo ist der Zeitpunkt der Beobachtung? Wo ist der Fixpunkt zwischen einem Ist-Wert und einem Soll-Wert, der das Ganze mal verändert hat? Und welche empirischen Daten inklusive welcher Methode wollen Sie das alles feststellen? Also er macht ein riesengroßes Fass auf in aller Kürze, damit Sie mir nicht nur glauben, dass ich sehr, sehr wohlwollend und affirmativ mit dem Text umgehe. Also hier liegt ein riesengroßes methodisches Desiderat oder geradezu ein Fehler, den Habermas meines Erachtens explizit anlegt, von dem Sie dann aber lernen können, es definitiv bitte besser zu machen und sich dann damit auseinandersetzen, dass es vielleicht nicht die Wirkungsweise auf Nutzerinnen und Rezipientinnenseite ist, aber dass Sie sehr wohl beobachten können, wie verändern sich denn die Produktionsbedingungen und die Partizipationsbedingungen in der Öffentlichkeit und an der Sphäre der Öffentlichkeit selbst. Damit komme ich zum zweiten großen Abschnitt und Sie erinnern sich, 4. Sind es und werden es, Herr Fahle? Die Abkunft und Voraussetzung moderner Öffentlichkeit. Also, die Engführung auf den politischen Funktionskontext, jetzt hört doch mal auf. 18. Die Engführung auf den politischen Funktionskontext sieht vor, Kontrolle, Legitimation und Unterstützung einer demokratischen Staatsform, einer demokratischen Verfassung und deswegen auch einer demokratischen Partizipation und Deliberation. Wenn Sie diese Auffassung teilen und auch in dieser Hinsicht eben Habermas und einigen anderen folgen, dann stellt sich aber die Frage, an welche Voraussetzungen dieser Funktionskontext und deswegen diese Teile, Kontrolle, Legitimation, Unterstützung der Staatsform und der Verfassung und andere mehr, an welche Voraussetzungen das selbst wiederum gebunden ist oder auch welche Voraussetzungen müssen Sie mitbringen, wenn Habermas sagt, das Medium der Öffentlichkeit ist das kritische, deliberative Raisonnement. Und Sie müssen davon ausgehen, es kann nicht jeder so ohne weiteres eben an diesem kritischen Raisonnement teilnehmen, sodass man erstmal davon auszugehen hat, epistemologisch zumindest, einige dieser Voraussetzungen sind wahrscheinlich prinzipiell hoch unwahrscheinlich. Sodass man dann wieder fragen kann, nicht nur wie unwahrscheinlich es war, dass sich überhaupt diese aufklärende Sphäre der Öffentlichkeit durchsetzt und zwischen verschiedenen anderen gesellschaftlichen Sphären vermittelt, sondern wie unwahrscheinlich selbst wiederum die Voraussetzungen einstmals waren und wahrscheinlich aber teilweise immer auch noch sind, um überhaupt an Resonieren teilzunehmen und zum Beispiel auch entsprechende Beobachtungskriterien, die politische Art sind, mit zu bedienen. Also eine Voraussetzung, so zumindest im Habermas, das ist Erkenntnis und Interesse, besteht seines Erachtens unbestritten darin, dass das Finden von und das Resonieren über Beobachtungskriterien und deswegen auch das Durchsetzen von vernunftbasierten Argumenten erstmal einer allgemein verständlichen Sprache folgen soll. Und das ist eine Idee im historischen Ablauf eben, dass man sagen kann, hier ist die Abkunft der politischen Öffentlichkeit aus dem Geiste der literarischen Öffentlichkeit selbst angelegt. Warum? Diejenigen, die den ersten Strukturwandel kennen, Habermas geht davon aus, dass wir es erstmal mit bürgerlichen Privatleuten zu tun haben, die einen Teil ihres privaten Raums öffentlich machen, also eine Teilöffentlichkeit in, und zwar Bildungsbürger, im Interesse an gemeinsamen Debatten, also die Tischgesellschaften, die Salonkultur und die Lesezirkel, in gemeinsamen Debatten, was die im weitesten Sinne ästhetische Fertigkeit, das Kunstinteresse und natürlich deswegen auch das bildungsbürgerliche Romaninteresse gemeinsamer Art ausmacht. Also man trifft sich halb öffentlich noch im Privaten, um über ästhetische Objekte zu resonieren und das Entscheidende ist, im Resonieren und Debattieren selbst die Kriterien zu entwickeln, die es Ihnen und anderen möglich machen, darüber mehr oder minder eben kritisch, aber dann auch adäquat und gesättigt überhaupt sprechen zu können. Und das müssen Sie lernen. Und das lernen Sie aber gemeinsam, sodass also eine weitere Kompetenz ist, nicht nur entsprechende Geschmackskriterien und Urteilskriterien zu entwickeln, sondern durchaus auch, erstmal ganz einfach, eine Kompetenz des Zuhörens und vor allem eine Kompetenz des Aushaltens von Gegenargumenten, von ästhetischen Gegenpositionen zu lernen. Das ist so leicht gesagt, de gustibus non disputandum, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Sie müssen das einüben. Warum das für Sie und alle anderen auch gelten können soll, oder warum sie es eventuell nur anderen vorhalten, aber für sich selbst geradezu etwas Gegenteiliges einfordern. Also man lernt deswegen in der literarischen Öffentlichkeit unter anderem eben die Kriterien des Zuhörens, Argumentierens, um daraufhin zu einem kollektivverbindlichen Urteil in ästhetischer Hinsicht zu kommen. Und in einem flotten Parforce-Ritt ist es dann eben die Idee von Habermas zu sagen, all das, was Sie in dieser literarischen Öffentlichkeit gelernt haben, das übertragen Sie nun mit Blick auf die Beobachtung der politischen Wirklichkeit. Einer politischen Wirklichkeit, also des 18., vor allem dann aber des 19. Jahrhunderts. Und das ist ebenfalls eben eine unwahrscheinliche Voraussetzung, was eben reflexive literarische Kompetenzen und damit auch Ausdruckskompetenzen jeweils anbelangt, inklusive dann der neuartigen Kriterien, das eben auf die politische Szene, Szenerie und Wirklichkeit zu übertragen. Zweite Voraussetzung bleibt, wenn Öffentlichkeit weiterhin der Demokratie dienen soll, dass sie daran gebunden ist, dass Staatsbürger das staatliche Territorium, die staatliche Verfassung und die politische Praxis der Demokratie anerkennen müssen, damit der Staat sie selbst als Staatsbürger anerkennt und ihnen eben zugestehen und auch garantieren kann, dass sie in der Sphäre der Öffentlichkeit dieses staatsbürgerliche Raisonnement ausüben und vor allem ausüben dürfen. Also unabdingbare Voraussetzung sei in dem Sinne zweitens die Anerkennung der Demokratie und aller politischen Institutionen, insbesondere natürlich der politischen Verfassung, die überhaupt erst die individuellen Verfassungs- und Menschenrechte gewähren, um von dort aus politische Partizipation zu ermöglichen und zu garantieren. Ja, also das ist wieder alles andere als so ohne weiteres selbstverständlich, weil die Voraussetzung, also der notwendigen Anerkennung der politischen Situation, also oder anders, es bedarf der Voraussetzung der notwendigen Anerkennung der politischen Institutionen. Und die ist immer wieder bedroht. In der jüngeren Gegenwart also eigentümliche Facetten und eigentümliche Szenarien einer Nicht-Anerkennung legitimer Staatsstrukturen und immer wieder fortlaufend auftauchender Fantasien der Abschaffung demokratischer Grundrechte und auch Fantasien der Abschaffung anderer weitiger demokratischer Institutionen. Also Sie kennen die legendären Beispiele mit Blick dann nur zum Beispiel auf die Reichsbürgerszene oder auf den Sturm des Kapitols in Washington D.C., ähnlicherweise auch die versuchte Stürmung des Reichstagsgebäudes in Berlin oder Teilöffentlichkeiten aus der Querdenkerszene. Sodass man auch beobachten kann, das sind wohl Teile der Öffentlichkeit, die sich die grundgesetzlich verbrieften Rechte mit zu eigen machen, um zugleich aber gegen sie zu verstoßen. Also das heißt, wir haben es mit einer radikalisierten, aber auch revoltierenden Öffentlichkeit zu tun, die legitime Strukturen negiert, deren sie aber zur eigentlichen Geltung bedarf und sie selbst damit eben ad absurdum führt, weil sie etwas abschafft, das überhaupt erst ihre Konstitutionsbedingungen bedeutet hat. Wieder andere Voraussetzung, für die sich Habermas vor allem interessiert, sind entsprechende kommunikative Kompetenzen des Raisonnements. Und dazu gehören also kritische Erwägungen, das kritische Beraten, das vor allem niemanden ausschließen soll, also alle Bürgerinnen und Bürger gleichberechtigt daran teilnehmen lässt. Also sie müssen hochgradig inklusiv sein, damit dieses diskursive Raisonnement unter allen eben ausgeübt werden kann. Und um in dieser Hinsicht eben nicht nur Problemlagen thematisch aufzurufen, sondern selbst auch wieder im Rahmen der Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung diese Problemlagen zu bewerten. Also mir ist immer auch wichtig, die Problemlagen werden in der öffentlichen Meinung selbst schon bewertet. Warum ist das so wichtig? Weil sie verschiedene gesellschaftliche Problemlagen auch in Relation zum Beispiel zu verschiedenen sozialen Gruppen wahrscheinlich relativ flott additiv aufrufen und benennen können. Bis hin zu allen globalen Klimakatastrophen und vielem anderen mehr. Die Frage ist dann aber nebst eben einer additiven Nennung von, sagen wir mal locker 17 bis 77 Problemlagen, müssen sie mit Blick auf eine ganz konkrete politische Praxis in der Lage sein, diese eben zu bewerten, um tatsächlich mal mindestens über die Gewichtung zu entscheiden, was in welcher Reihenfolge, was mit welchem mit welcher Relevanz und mit welchem Gewicht, eventuell was auch mit welchen finanziellen Ressourcen oder Kapazitäten zuerst zur Lösung gebracht wird. Also first things first. Und die Frage ist immer, was ist erstmal first? Und zugleich ist damit aber klar, dass sie nicht nur eben additiv überhaupt bestimmte Problemlagen aufrufen, sondern dass durch die Bewertung im Anschluss bestimmte Problemlagen und Interessenlagen auch definitiv ausgeschlossen werden. Es ist nicht so, als ob die Öffentlichkeit eben sich gleichermaßen auch für alles interessieren können kann. Prinzipiell, idealistischerweise ja, aber auch die öffentliche Meinung selbst bewertet und schließt dann eben anderes aus. Und auch das ist eine Vorarbeit, zum Beispiel dann für eine kollektiv bindende politische Praxis. Vor allem ist in der politischen Praxis meistens dann all das, was hochgradig moralisch aufgeladen ist, selbst ein eigenständiges Ausschlusskriterium. Weitere Voraussetzungen wären also die Aufgabe jeglicher externer wie interner Zwänge, denen geradezu eben Partizipanten an dieser freien Öffentlichkeit nicht folgen können dürfen, damit die Ja-Nein-Stellungnahmen definitiv offen bleiben. Ich überführe das Ganze mal dann noch in eine Pointierung mit Blick auf Joshua Cohen, auf den sich auch Habermas in Faktizität und Geltung bezieht. Und da geht es jetzt vor allem nochmal um das Anliegen einer deliberativen Praxis. Also, the notion of a deliberative democracy is rooted in the intuitive ideal of a democratic association in which the justification of the terms and conditions of association proceeds through public argument and reasoning among equal citizens. Citizens in such an order share a commitment to the resolution of problems of collective choice through public reasoning and regard their basic institutions as legitimate as far as they establish the framework for free public deliberation. Damit einige Punkte zum Text, den Sie mit auch teilweise gelesen haben oder im Vorfeld auch schon kannten, was den erneuten Strukturwandel der politischen Öffentlichkeit aus dem Jahre 2021 anbelangt. Jetzt muss ich kurz fragen, wie lange habe ich noch?
10 Minuten.
Okidoki. Gut. Also, interessant wäre oder ist meines Erachtens, gerade wenn man sich die Einleitung anschaut, es bleibt dabei, im Abgleich eben zur 1961er Habilitationsschrift von Habermas, es bleibt dabei, dass Öffentlichkeit strikt als politische Kategorie begriffen wird und dass es ihm weiterhin darum geht, dass also eine breite Beteiligung von Bürgerinnen in der öffentlichen Sphäre oder Zugang zur öffentlichen Sphäre haben, um zu einer kritischen Spiegelung politischer Praxis selbst mit beizutragen. Und das Erste wäre jetzt, was, glaube ich, deutlicher würde, dass er mit beobachtet, und da ist er aber gar nicht jetzt so ingeniös, weil man das in anderen Theorievorschlägen auch findet, dass die öffentliche Meinung selbst alles andere als funktional wäre, wenn sie auf etwas Bestimmtes hin zum Beispiel kanalisiert. Sondern eine erste Idee muss darin bestehen, dass es geradezu einen formalen Konsens dessen gibt, dass der Dissens so breit als möglich ausgeweitet wird. Formaler Konsens über eine Dissenssteigerung. Um daraufhin dann tatsächlich erst so etwas wie einen normativen Konsens politischer Entscheidung herbeizuführen. Das ist aber weiterhin eine politische Funktionsstelle. Das zweite Interessante ist in den Anfangszeiten von Habermas, dass er, und das ist neu gegenüber dem Strukturwandel von 61, dass er jetzt dezidiert mit dem Theorem funktionaler Differenzierung argumentiert, spielt und operiert. Das ist in der soziologischen Theorie, vor allem in der Theorie moderner Gesellschaftstheorie, eine Selbstverständlichkeit. Funktionale Differenzierung, also Sie haben es mit der Einteilung in verschiedenste Gesellschaftsbereiche oder Felder zu tun und haben dann ein mehr oder minder harmonisch horizontales Nebeneinander von Wissenschaft, Politik, Recht, Kunst, Massenmedien und ein paar anderen mehr. Das Interessante ist aber, das ist es deswegen, weil Habermas ja daran festhält, die Öffentlichkeit vermittelt explizit nur für die Politik, das politische System, das Feld der Politik. Und man könnte ja auf die Idee kommen, wenn er das Theorem funktionaler Differenzierung anerkennt, und andere machen das, man könnte Öffentlichkeit auch in einen Kunstfunktionskontext stellen oder in einen juristischen und erst recht in einen wissenschaftlichen. Warum ist das, was wir hier bilden oder was unter anderem Tagungen, internationale Tagungen, Workshops leisten, warum soll das nicht auch eventuell mit einer bestimmten Idee einer Öffentlichkeit, zum Beispiel der Beobachtung dessen, was Professionsrollen betreiben, nicht auch korrelieren? Das will er genau nicht. Und meine Vermutung ist, dass das eventuell deswegen den Grund hat, weil er das Theorem funktionaler Differenzierung so ernst nimmt, exklusiv zwar die Zuständigkeit der Öffentlichkeit für die Politik, aber die Aufgabe einer Idee, dass die Politik so etwas wie eine Metainstanz, geschweige denn eine Steuerungsinstanz der modernen oder spätmodernen Gesellschaft sein könnte. Es gibt noch ein paar wenige Soziologinnen, die laborieren dann, Politologinnen auch, politische Philosophie auch. Könnte es nicht möglich sein, dass man tatsächlich mit Blick auf die Politik eine Steuerungsinstanz hat, die vor allem unterschiedliche gesellschaftliche Probleme löst oder zumindest auch Verteilungsprobleme zwischen oder auch Leistungsprobleme zwischen diesen Feldern oder Systemen besser bearbeitet als ein anderes Gesellschaftssystem? Und viele andere sagen, nein, die Zeiten sind vorbei. Die Frage ist natürlich nur, haben wir nicht mittlerweile einen anderen Gesellschaftstypus? Und für mich wäre jetzt nur die Beobachtung eben interessant oder die Unterstellung, Habermas geht nicht von einer Steuerungsinstanz der Politik aus, weist deswegen exklusiv der Öffentlichkeit nur diesen Bereich der Politik zu und entlastet, und das ist der zweite Kerngedanke, entlastet die Öffentlichkeit damit. Wenn es eine Metainstanz wäre, ist es eine enorme Belastung der Politik als auch der Öffentlichkeit. Und das ist deswegen, würde ich als spezifische Entlastung in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht deuten. Die Öffentlichkeit muss sich genau deswegen eben nicht mit unterschiedlich vielen anderen Themen und Ereignissen und Problemlagen befassen, sondern exklusiv eben nur mit denen, die mehr oder minder eben von politischer Relevanz sind. Dritter Aspekt für die, die mitlesen wollen, Seite 473. Habermas ruft die Unterscheidung, prominente historische Unterscheidung von Reinhard Koselleck auf zwischen Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Und bei Koselleck kann man eben wissen, diese Unterscheidung spielt ab dem 19. Jahrhundert definitiv insofern eine Rolle, als sie eine positive Einstellung zum technischen Fortschritt eben markiert. Und das ist deswegen, also der Fortschritt ist dann bei Koselleck sowas wie ein Kollektivsingular und da ist bedeutsam, der Fortschritt macht plötzlich etwas. Also nicht andere sehen sich durch den Fortschritt veranlasst, sondern plötzlich wird der Fortschritt eine autonome Größe und er wird gefeiert. Das ist das große Adveniat. Der wird nur noch positiv belegt und vor allem deswegen positiv belegt, weil man dann eben beobachten kann, dass ab dem 19. Jahrhundert in all dem, was der Fortschritt macht, der Erfahrungsraum und der Erwartungshorizont immer weiter auseinandertreten. Für vormoderne Zeiten ist es konstitutiv, dass all das, was entwickelt wird, was neu erfunden wird, was sich durchsetzt, noch einigermaßen nah beieinander, nicht kongruiert. Das wäre Quatsch. Sonst wäre es keine Entwicklung oder Veränderung. Aber einigermaßen nah beieinander liegt und irgendwie Erwartungen schon noch auf Erfahrungsmomente rekurrieren können. Und das ist jetzt das komplett Neue. Also, und jetzt wird die Spanne immer weiter, in der Spätmoderne und der gegenwärtigen Zeiten natürlich erst recht unwahrscheinlich viel, korreliert in keinster Art und Weise mehr mit Erfahrungshorizonten ihrer Generation, geschweige denn vergangener Generationen. Für vergangene Generationen ist das, oder ältere Generationen, ein noch größeres Problem. Und Historiker, auch Koselleck, arbeiten oftmals mit der Einteilung in Generationen. Deswegen in Generationen Typologien und auch in Generationen Erwartungen. So, also eine Kriegsgeneration wird plötzlich mit Ausfluchtszenarien der Besiedlung des Mars konfrontiert. Eine radikale Entfremdung und deswegen nüchtern gesprochen, also Auseinanderdriften von Erfahrungsraum und Erwartungshorizont. Und das Interessante ist, und das führt jetzt aber Habermas meines Erachtens eben nicht weiter, er führt nur an, dagegen opponieren ein modernes Ökologiebewusstsein, Technikfolgenabschätzung, für die die Philosophen und Soziologen zuständig waren. Sie kennen die zahlreichen Diskurse um Anthropozän. Also man warnt davor, dass das zu weit auseinanderdriften könne und dass man es geradezu gar nicht mehr alles affirmieren können will. Ich glaube aber, dass das Entscheidende darin besteht, wenn man vor allem populistische Strömungen anbelangt, und dieses Argument fehlt hier in dieser Art und Weise, dass ich glaube, es gibt eine populistische Gegentendenz mit Blick auf dieses Auseinandertreten von Erfahrung und Erwartung. Das wird nämlich dahingehend diskreditiert, dass jedes Momentum der Progression, und progressiv, Traditionalismus oder progressiv und konservativ, sind so zwei Leitwerte einer jeden politischen Entscheidung oder auch durchaus einer politischen Ideologie. Und jetzt müsste man sehen können, dass die populistische Gegentendenz genau darin besteht, eben auf Konservatismus, Traditionalismus und restaurative Nostalgie zu setzen, nämlich gegen alles, was progressiven Fortschritt bedeutet, um geradezu eben dieses Restaurative wieder ins Verhältnis zu setzen. Und das bedeutet die bestmögliche Rückführung aller Erwartungen auf den bisherigen Erfahrungsraum. Die gute alte traditionelle Zeit und damit verbunden aber auch vor allem Mechanismen und Regeln des bisherig gewohnten traditionellen Zusammenseins und sozialen Lebens sollen es sein. Und deswegen nicht auseinanderdriften, sondern das wollen sie zurück. Und das kann man dann ganz konkret, egal ob das jetzt AfD ist oder die NPD, die sich aber witzigerweise in die Heimat umbenennt. Ich weiß nicht, welcher PR-Stratege da mit am Werk war. Man hätte ihnen empfehlen müssen, nennt euch die neue Heimat. Einige von ihnen werden es nicht wissen. Es gab einen riesengroßen Immobilienskandal und es war ein Politskandal. Ja, der neue Heimat, die also Immobilien versenkt hat ohne Ende, heißt aber, sie finden plötzlich rhetorische Kriegserklärungen, Feindesvokabeln, Bellizismen, die genau darauf zielen, dass Populisten wollen, dass der Erwartungshorizont und Erfahrungsraum, dass sie geradezu wieder zusammengeführt werden. Ach, ich spare mir einiges. Komm, wir gehen hier anderen wichtigen Punkt, 479. Der normative Gesichtspunkt bleibt, sagt Habermas. Und die Frage ist, wie wir es also mit der Beobachtung unterschiedlicher Wirklichkeitsverhältnisse zu tun haben und vor allem damit auch mit der Beobachtung, dass es jeweils zu unterschiedlichen Deutungen kommt. Habermas bemängelt, dass es so etwas wie einen dauerhaft verbindlichen Hintergrundkonsens gibt. Und wenn Sie einige Gelehrte, zu denen Habermas selbst auch gehörte, also rufen wir einen Herrn Dahrendorf oder einen Chelsky zum Beispiel auf, dann war immer die soziologische Idee, aber auch die philosophische Idee, es gibt so etwas wie einen verbindlichen Hintergrundkonsens der BRD seit dem Zweiten Weltkrieg. Und der wird auch unter anderem durch die Verfassung symbolisiert. Und vor dem Hintergrund, dass wir es natürlich mit Migrationsproblemen zu tun haben, mit diversen anderen Anforderungen und Aufforderungen der Globalisierung und deswegen im wahrsten Sinne des Wortes, so wie Popper es mal formuliert hat, mit einer offenen Gesellschaft, mit einem Multikulturalismus und mit einem fortlaufenden positiven Verhandlung unterschiedlicher Ansprüche. Ist also zumindest dieser Diagnose nach diese Selbstverständlichkeit, also eines hintergründig mitlaufenden Konsenses, der scheint verschütt gegangen zu sein. Und die Frage ist, was will man? Also eine institutionalisierte Willensbildung eben für alle mit der Idee, naja, irgendwie müssen sich alle Bürgerinnen und Bürger trotzdem an der Öffentlichkeit beteiligt sehen, aber auch selbst wiederum gespiegelt sehen und müssen sehen, dass sie mit guten Gründen eben wahrnehmen, was andere jeweils wahrnehmen, bis hin zu dem Moment, dass man das ja durch das Regierungshandeln selbst nochmal aufgegriffen sehen können muss, in welcher Art und Weise also die empirische Wirklichkeit mit ihren Problemlagen tatsächlich vor diesem Hintergrund bedeutsam ist. Ein weiterer Aspekt im Sinne der offenen Gesellschaft und einer liberalen politischen Kultur, und das ist eine Referenz auf Seite 481, kann man sehen, dass Habermas Einstellungen, das mit das Wort redet, die auf eine wechselseitige Spiegelung mit abzielen, also dass man unterschiedliche kulturelle Werte, unterschiedliche Lebensstile, unterschiedliche Lebensformen nicht nur eben affirmativ lebt, sondern sie anderen geradezu auch vorlebt, aber sie von anderen gleichermaßen auch spiegeln lässt. Die Idee wäre, dass es dann so etwas gäbe, wie er schreibt, ein Signum einer kompromissbereiten Wahrnehmung des politischen Gegners als eines Gegners, der nicht länger als Feind begegnet, den man auch selbst nicht länger als Feind eben deklariert. Und jetzt wäre die Frage, also was Habermas hier aufruft, ist eine unter anderem von Chantal Mouffe eingeführte Unterscheidung von Antagonismus und Agonismus. Und Mouffes Argument ist, Im Politischen muss der Antagonismus überwunden werden zugunsten eines Agonismus, und der lässt sich eben über ein offenes Miteinander streiten und ein kritisches Ringen um Sachargumente herstellen, inklusive, und das ist eine Zuspitzung bei Muff, inklusive einer stärkeren Berücksichtigung der Ideologie von links und rechts. Warum? Weil genau diese Ideologie in der Lage ist, Leidenschaften auf Wählerinnenseite und auf Bürgerinnenseite zu mobilisieren. Es gäbe nichts Schlimmeres, so Muff, auch für eine lebendige Demokratie, wenn nur Sachrationalität walten würde und wenn dann eine Verwaltung Sachgründe tatsächlich umsetzt. Also, die Leidenschaften sollen durch eine Links-Rechts-Ideologie wiederkommen, aber deswegen im Sinne einer Gegnerschaft und nicht im Sinne einer Feindschaft. Ja, also nicht Schmidt und der Antagonismus, sondern Agonismus, Gegner auf Augenhöhe. Ich laboriere immer noch an seinem dritten Weg, manchmal auch mit meinen Studierenden oder Doktorandinnen, ob es nicht irgendwie noch was anderes gäbe, hinsichtlich dessen man zum Beispiel den politischen Gegner nicht nur achtet, sondern ob es nicht auch sowas wie eine Kollegialität gäbe, aber nicht unter Parteikollegen, die heißen ja schon so, sondern sowas wie eine parlamentarische Kollegialität, die parteiübergreifend wäre. Es gibt im Übrigen auch Vorschläge auch von Habeck und ein paar anderen wenigen klugen Köpfen, die genau in dieser Hinsicht dafür votieren, dass man ein relativ starr ausgerichtetes zeitliches Wahlsystem in dieser Hinsicht aufgibt, um nicht die Sozialdimension, wer immer an der Regierung, wer in der Opposition ist, viel stärker zu flexibilisieren zugunsten unterschiedlicher Koalitionen, Sozialdimension in der Sache. Und das wäre so eine Idee. Also mit dem Feind können Sie das nicht. Also deswegen in der politischen Praxis müssen Sie den Antagonismus aufgeben, oder Sie sind vermeintlicherweise an der Idee des mehr oder minder absoluten Souveräns interessiert. Agonismus ja, aber gibt's nicht noch eventuell eine Zwischenform, also sowas wie Testfall eines parlamentarischen Kollegentums. Das hieße nämlich, dass es eben um eine reziproke Einbeziehung auch eben des Fremden geht, so wie Chantal Mouffe das vorgesehen hat, inklusive dessen, was unterschiedliche Wertbindungen in einer liberalen deutschen Kultur bedeuten soll. Wie zum Beispiel explizit beobachtbar oder festmachbar, fixierbar an der Aussage des ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff im Jahre 2010, der Islam gehört zu Deutschland. Diese Aussage war im Übrigen aber gar nicht so originell, weil einige wussten, dass es die Übernahme einer fast gleichlautenden Aussage aus dem Jahre 2006 von Wolfgang Schäuble. So, es gibt diese Vorbereitung, aber genau das wäre die Idee. Also, Sie wollen tatsächlich den Feind nicht irgendwie innerhalb Ihrer eigenen Grenzen eliminieren. Nein, Sie nehmen ihn ernst und dann ringen Sie aber gemeinsam. Der andere darf natürlich genau mit diesem Argument auch nicht kommen, sondern als Gegner oder als Kollegen damit. Und in Differenz, und das wäre eben der orthodoxe Antagonismus, lesen Sie im AfD-Parteiprogramm aus dem Jahre 2016, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und das wäre Antagonismus. Drei. Gut, also Social Media, Sie wollten es auch irgendwie diskutieren. Das ist die große Frage, in welcher Art und Weise Habermas damit umgeht, dass jede Leserin, jedes Social Media Mitglied, jede Nutzerin sich auch, und das sollte ja die erste Idee sein, sich auch tatsächlich mit Blick auf eine Autorschaft oder Produzentin von Texten, von Audiobeiträgen, von Bewegtbildbeiträgen und Materialien installieren, geradezu intronisieren kann. Habermas ist skeptisch. Ich teile diese Skepsis. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, mit Blick unter anderem auf ästhetische und aber auch semantische Zumutungen. Wenn man tatsächlich das Lesen einüben muss, muss man erst recht eben unterschiedliche Produktionstechniken einüben in ästhetischer, in semantischer, in grammatikalischer Hinsicht. Und eine Selbstermächtigung als Autor hat unter anderem oder führt durchaus, führt zu merkwürdigen Tendenzen, unter anderem der Kakophonie. Das ruft Habermas noch mit auf. Das ist vielleicht noch einigermaßen ertragbar, aber entsprechende rhetorische Enthemmungen, die vor allem dann Straftatsbestände erfüllen, gehen genau vor diesem Hintergrund nicht mehr. Und ja, es gibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus dem Jahre 2017. Das gilt aber zum Beispiel für Social-Media-Plattformen erst ab einer Größe von 2 Millionen Mitgliedern plus X und ähnliche andere Hürden, die damit also verbunden sind. Von daher, ich glaube, da ist ein Punkt dran, den Habermas damit aufgemacht hat. Ein zweiter kurzer Punkt ist, man geht von einer unwahrscheinlich starken Vernetzung und von einer Verbreiterung geradezu dann der Netzwerke und auch soziale Adressierungsmöglichkeiten aus. Das Gegenteil ist aber auch da, mit Blick auf Social Media Beobachtungen und Ereignisse der Fall. Die hoffnungsvolle demokratische Idee war immer, noch mehr soziale Positionen würden miteinander eben sich verbinden und offen bleiben. Im Gegenteil, es geht um Selbstschließungen, es geht um argumentative Selbstbestärkung, die Filterbubbles und vieles andere mehr und deswegen durchaus auch eine moralisch-politische Erhöhung oder Überschätzung einiger Netzwerkkreise. Und zumindest nur allein an dieser Folie können Sie sehen, dass es tatsächlich nicht sonderlich weit her ist, dass unterschiedliche politische Parteien oder deswegen auch Gegner tatsächlich ernsthaft den anderen als soziale Adresse mit seinen Standpunkten wahrnehmen, geschweige denn, Sie es hier unten eben haben, zum Beispiel dann hier vier explizit aufgerufene Vertreter von der AfD, die genau diesen Kontakt nicht jeweils suchen. So, die Synopse zentraler Spannungen bedeutet dann mit Bezug auf sechs Spiegelstriche, das erste hatte ich entstammt dezidiert Habermas. Also, welche Spannungen ruft denn die Öffentlichkeit überhaupt auf und wie kann man die soziologisch und auch medienwissenschaftlich beschreiben? Gesellschaft versus Staat und die Öffentlichkeit sollte vermitteln. Wir haben es mit einer theoretischen, modellhaften Spannung zu tun. Hinsichtlich dessen ist Öffentlichkeit eher ein Spiegelmodell und damit erfüllt sie andere Funktionen als ein Partizipationsmodell im Sinne einer deliberativen Demokratie. Was leistet Öffentlichkeit und was sind die Diagnosen? Auf der einen Seite eher eben Agonismus, homogene Integration und Sie können eben gleichermaßen feststellen, und Habermas ruft es kurz auf, Fragmentierung, Abspaltungen, Erosion, nicht zuletzt dann eben durch die populistischen Antagonismen im Modus Wir-Sie. Bei Wir-Sie ist im Übrigen ganz wichtig, das ist ja kein starres Wir-Sie. Also die populistischen Parteien oder AfD halten das einigermaßen stark. Die Elite-Parteien, wie es dann immer so schön heißt, oder die Mächtigen, haben keine Ahnung hinsichtlich der Interessen und Einstellungen des Volks. Wir sind die Einzigen, die das wissen, gegen die da oben. Die Wir-Sie-Einstellung antagonistisch kann aber übrigens auch von einer ultralinken Partei gegenüber anderen, denen da nämlich sein, oder auch von irgendeiner anderen jeweiligen Partei, gleichermaßen wie zum Beispiel auch ein Parteienspektrum in Europa. Ja, also die Gemäßigten können sich gegen Italien oder andere, die im ultrarechten Spektrum eher und genau umgekehrt. Experten versus Laien ist eine große Debatte. Also sind es immer noch die Experten vor allem mit journalistischen Rollenkompetenzen oder wie stark dürfen die Laien mitmachen? Zumindest gab es immer auch die Idee, zum Beispiel prominent auch von Gerhard und Neidhardt vertreten, Öffentlichkeit ist so etwas wie ein laienorientiertes Diskussionssystem und ergänzt und substituiert bisweilen genau das, was Journalistinnen zum Beispiel betreiben. Spannungsverhältnis hatten wir gerade auch, also Leserinnen versus Autorinnen. Wo und wie ist es denn um die jeweiligen notwendigen Kompetenzen bestellt? Oder ein neuerliches Spannungsverhältnis dann auch, in welcher Art und Weise muss Öffentlichkeit oder könnte sich geradezu entlastet sehen, auf das Verhältnis und auf die Spannung von einerseits lokalen Themen und Themenbindungen oder transnationalen Themen, Themenbindungen, Relevanzen und auch Gewichtungen dieser Relevanzen sich selbst wiederum einstellen können müssen. Ich danke für die geneigte, konzentrierte Aufmerksamkeit. Merci.